Heute wird es nicht nur um Kirchenpolitik gehen. Keine Sorge, keine Sorge. Ich glaube, dass wenn wir uns über Älteste, das sind die geistlichen Leiter der Gemeinde, wenn wir uns über Diakone und andere Ämter in der Bibel, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn man darüber etwas hören hat, das nicht einfach nur etwas für Einzelne zu sagen, die einfach so ein Amt bekleiden. Wir haben Briefe im Neuen Testament, die sind ausschließlich vorrangig an Gemeindeleiter oder Pastoren geschrieben. Und trotzdem seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden lesen Christen diese Briefe und ziehen auch für sich Gewinn. Das bedeutet, wenn du kein Pastor bist, ist es trotzdem gut, wenn du 1. Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief und den Titusbrief mal liest. Weil wir hier allgemeine Prinzipien der Offenbarung Gottes entdecken und auch an unser Leben irgendwie abgleichen können und auch anwenden sollten. Aber bevor wir ins Detail gehen, möchte ich gerne den Text lesen, der uns heute beschäftigt. Es gibt gar nicht so viele Texte im Neuen Testament, die über das Diakonatenamt schreiben, aber einen, der sehr ausführlich ist. Und den werden wir uns jetzt anschauen im 1. Timotheusbrief. Kapitel 3. Als Einleitung vielleicht kurz, in den ersten Versen schreibt Paulus: Timotheus, du in deiner Gemeinde, aufgepasst, wenn du Älteste einsetzt, also geistliche Leiter, dann achte darauf und darauf und darauf, dass sie so unterwegs sind, dass sie dies tun und jenes tun, dass sie so unterwegs sind mit ihrem Charakter, mit ihrem Wesen, mit ihren Familien. Und dann schwenkte er von den Ältesten zu den Diakonen. Und dann sind wir in Vers 8 und da stolpern wir jetzt quasi so mitten in den Text hinein. Und hier sagt er, ebenso die Diener. Das Wort bedeutet auch Diakon, werden wir gleich drauf eingehen. Ebenso die Diener, wie sollen sie sein? Ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener oder die Diakone seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Ihr habt eben gerade gesehen, bei den ersten Versen, in Vers 1 heißt es, Vers 8, richtig, ebenso die Diener. Wir sprechen hier von Diakon, weil das griechische Wort, was hier hintersteckt, Diakon heißt. Daher ist irgendwann diese Bezeichnung Diakon gekommen. Aber dieses Wort Diener an sich, das Verb, was, dass man dient, dass man anderen Menschen dient, finden wir an Millionen Stellen im Neuen Testament. Wir könnten jetzt durchgehen und alle Passagen uns anschauen, was dienen bedeutet im Neuen Testament, was Gott sich wünscht, wenn Menschen dienen. Wichtig ist, wenn wir über Diakone, die irgendwie sich eine schöne Stufe verdienen sollen, wie wir eben gerade gelesen haben, die ein besonderes Amt bekommen in der Gemeinde, die sich abheben, in Anführungszeichen, von der restlichen Gemeinde, müssen wir unbedingt uns vergewissern, dass jeglicher Dienst, der überhaupt getan wird, jeglicher menschlicher Dienst an deinem Nächsten, selbst wenn du einfach nur neben jemandem heute sitzt und ihm etwas Gutes tust oder etwas Gutes sagst, ist eine Handlung des Dienens. Es geht hier nicht einfach nur um eine kleine Personengruppe, sondern es geht um das Wesen eines Dieners, eine dienende Haltung. Ein Pastor hat mal gesagt, der Weg nach oben führt nach unten. Es ist okay, wenn wir große Ziele haben, wenn wir hoch hinaus wollen, wenn wir Gott segne mich und gib mir Autorität über viele Leute, damit ich deinen Segen weitergeben kann. Ist nicht unbedingt falsch. Wenn du dahin kommen möchtest, musst du aber dienen. Du musst dich klein machen. Und wir finden den größten Diener überhaupt, woher wir überhaupt unsere Quellen beziehen des Dienens, in Jesus Christus höchstpersönlich. Denn er ist gekommen, nicht um dick zu markieren und groß aufzutreten, hallo, ich bin der König, ihr wusstet es noch nicht, sondern seine Herrschaft war so ganz anders. Er ist niedrig gegangen und war ein Diener der Menschen. Die Apostel, die das ganze Neue Testament geschrieben haben, für uns so Lichtgestalten, große Leute, an die kommt niemand ran, ein Paulus, die nennen sich Diener der Gemeinde. Sie nennen sich Diakone der Gemeinde, obwohl sie nicht das kirchenpolitische Amt des Diakons hatten, mit Aufgabenbeschreibung und so weiter und so fort, bezeichnen sie sich als Menschen, die den Gemeinden dienen. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine geistliche Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ein sehr aufgeladener Satz. Aber letztendlich sieht Petrus, der Apostel, der auch ein Diener der Gemeinde ist, sagt, Leute, wenn ihr Christen seid, wenn ihr in einer Gemeinde seid, dann hat euch Gott beschenkt mit sogenannten Charismen, mit Gnadengaben, mit Geistesgaben, wozu euch Gott ausstattet, jetzt, was soll ich damit tun? Jemand anderen zu dienen. Und das ist die gleiche Wortwurzel, oder das gleiche Wort von der Wurzel her, wie der Diakon. Letztendlich sind wir alle, die hier im Raum sitzen und sagen, Jesus Christus ist mein Gott und König. Und ich gehöre zu dieser Gemeinde. Jeder ist im allgemeinen Sinne ein Diakon, auch wenn du es noch nicht wusstest. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt diesen Maßstab anschauen, was Paulus da über Diakone schreibt, dann kannst du die nicht so ruhig zurücklegen. Aha, jetzt check ich mal, wie die alten Diakone in der letzten Periode unterwegs waren. Und das hat mich sowieso nicht zu interessieren, denn ich möchte mich ja auch gar nicht als Diakon aufstellen. Das ist überhaupt nicht meine Berufung. Also sollen mal die anderen jetzt zuhören. Ich kann mir jetzt einen ruhigen machen. So funktioniert es nicht. Im Neuen Testament wird das Amt des Diakons besonders erwähnt, wo Diener Diakone unter Diakonen gesucht werden. Wir suchen im Oktober, wir wählen Diener unter Dienern, Diakone unter Diakone. Und die wurden im Neuen Testament immer wieder mit einer guten Portion Autorität, Verantwortung und Anerkennung ausgestattet, um was zu tun, um als Vorbilder der Gemeinde praktisch dem Nächsten zu helfen. Paulus grüßt die Gemeinde in Philippi, indem er sagt, ich grüße alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit ihren Ältesten und Diakonen. Wir finden hier in einem Satz, wie Paulus die Gemeinde strukturiert sieht. Geistliche Leiter, Diakone und jetzt sagt er nicht der restliche Pöbel. Es gibt Älteste, dazu gehört der Pastor, der Gemeindeleiter und so weiter und so fort. Es gibt Diakone und dann beschreibt er den Rest. Und den beschreibt er als heilig. Nicht die Pastoren und die Diakone sind die Heiligen und der Rest, der versucht irgendwie hinterherzulaufen, sondern die ganze Mannschaft, die versammelt ist, ist eine heilige Gemeinschaft, die eine Veränderung im Herzen erlebt hat, die eine Beziehung zum heiligen Gott hat und diese Beziehung einen heilig macht, in Heiligung wandeln lässt. Deswegen alle Anforderungen an Älteste, an Diakone, wenn wir uns das mal durchlesen, ist da nichts Besonderes dran. Das sind Anforderungen für jeden Otto-Normal-Christen. Wenn du hier sitzt, dann ist das für dich eine Überprüfung, lebe ich in dem Standard Gottes, lebe ich in der Heiligkeit. Und dann insbesondere, wenn wir Diakone wählen wollen und ihnen Verantwortung geben müssen, müssen sie darin bewährt sein, in dieser Heiligkeit. Paulus sagt in Römer 16 in einem Nebensatz: Ich empfehle euch, Geschwister in Rom, unsere Schwester mit dem Namen Phoebe. Komischer Name. Also falls du auf Namenssuche bist, Phoebe. Und er sagt, die eine Dienerin der Gemeinde ist, die eine Diakonin der Gemeinde ist. Man kannte sie, dass sie gut gearbeitet hat. Und dafür sollten Diakone bekannt sein. Diakone tragen im Neuen Testament in der Gemeinde dazu bei, dass die Gemeinde in allen Bereichen gesund wächst. Nicht nur quantitativ, also dass der Laden hier voller wird. Wachstum ist auch eine qualitative Sache. Und dazu sind Diakone da, dass sie prüfen, wie läuft unser geistliches Leben, wie läuft unser Miteinander. Schaffen wir es, Menschen zu erreichen, die noch nicht in der Gemeinde sind, die Jesus noch nicht kennen? Schaffen wir es, denen praktisch zu helfen, zu kommen? Und wenn sie hier sind, dass wir ihnen dienen, eine dienende Herzenshaltung ihnen zeigen. Diakone kümmern sich um das geistliche und leibliche Wohl der Gemeindemitglieder. Insbesondere die Verantwortung der organisatorischen, administrativen und praktischen Dienste wird den Diakonen anvertraut. Es geht hier nicht um einen Titel, den ich mir auf die Visitenkarte schreibe. Übrigens, ich bin Diakon. Damit alle mich preisen. Oh, guck mal, das ist ein Diakon. Und dass ich deswegen dieses Amt einnehme, um mich herauszustellen von den anderen Heiligen, denn ich bin ja Heiliger, darum geht es nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil, dass diejenigen Diakone werden, die unter den Heiligen sagen, und ich diene den Heiligen. Ich diene ihnen, dass sie im Glauben wachsen, dass sie auferbaut werden und nicht, dass ich der Diakon bin und mir die Leute dienen. Es geht um die Ehre Gottes und das Wohl der Menschen. Das ist der Wesenszug von den Diakonen. Axel Weber hat dazu gesagt, vom Herrn berufene Diakone haben so etwas wie ein Radar für die Not der Geschwister. Vom Herrn berufene Diakone haben so etwas wie ein Radar für die Not der Geschwister. Sie können den Bedarf an Hilfe erkennen und es fällt ihnen leicht zu unterstützen. Wenn du jemand bist, der nicht die Not von anderen Menschen sieht, sondern immer nur mit sich selber beschäftigt ist, und wenn du die Not von jemandem siehst, das Weite suchst, dann bist du kein Kandidat für das Diakonatenamt. Es sollten Menschen sein, die es auf dem Herzen haben, anderen Menschen zu helfen. Das ist noch was anderes als Helfersyndrom, ja? Aber die das erkennen, dass jemand in Not ist. Und wenn sie das sehen, fühlen sie sich vom Heiligen Geist angepowert, da hineinzugehen und dort Hilfe zu leisten. Hilfeleistung übrigens eine Geistesgabe. Hilfeleistung ist nicht einfach nur eine menschliche Tätigkeit eines Gutmenschen. Wenn ich aus dem Antrieb des Heiligen Geistes, aus dem Antrieb Gottes, wo mein Vorbild Jesus Christus ist, Hilfe leiste, hat das eine andere Komponente, als wenn ich ein Gutmensch bin und einfach was Tolles tue. Denn indem ich den anderen helfe, verherrliche ich in dem gleichen Augenblick Gott, den Schöpfer. Und Gott stellt sich dazu und kann das, was du tust, mannigfach multiplizieren und Auswirkungen in kleine Handlungen geben, die du dir selber gar nicht ausmalen kannst. Wenn wir das jetzt hören, was Diakone alles sein sollten, was sie machen, dass sie sich um Menschen kümmern, dann sind wir ganz schnell dabei zu gucken, okay, wer hat hier unter uns eine gute Schulausbildung? Wer, sind schon mal wenige oder was, warum lacht ihr? Wer hat eine gute Schulausbildung? Wer hat studiert? Vielleicht doziert sogar jemand unter uns. Was hat der, man würde im Neudeutschen sagen, was hat derjenige oder diejenige für Skills? Vielleicht schon mal den Begriff gehört. Was hat er für Fähigkeiten? Was hat er für Talente? Und auf einmal gibt es so Lichtgestalten in Gemeinden, die können einfach alles. Die sind Elektriker, die sind die sind am PC gut unterwegs, die können gut reden, die können einfach alles. Und dann sind wir ganz schnell dabei, wenn solche Leute in Gemeinden kommen, oh, Halleluja, endlich ist der Messias 2.0 da. Und wir stellen den sofort als Diakon ein und geben ihm Verantwortung, weil der es ist, der uns nach vorne bringen wird. Menschlich gesehen erwarten wir das, wenn Paulus anfängt über Diakone, die für den praktischen Dienst eingesetzt werden. Dass er anfängt, über solche Menschen zu reden, sie sollten handwerklich begabt sein, sie sollten X, Y und Z. Das Interessante ist, dass in den Versen, die ich eben gerade vorgelesen habe, ab Vers 8 in 1. Timotheus 3, es zu keinem Zeitpunkt um Begabungen und Talente geht. Nicht Deutschland sucht den Superstar, auch nicht Emmending Supertalent, sondern Charakter wird gesucht. Paulus beschreibt Menschen nicht aufgrund, was sie alles drauf haben, was sie alles können, welche Ausbildung sie mitgebracht haben, sondern er sagt, diese Menschen, die ihr sucht, sie müssen einen guten Charakter haben. Im Herzen muss es stimmen. Das ist das Allerwesentlichste. Warum? Wenn ich richtig viele Talente habe, ja, ich kann meinetwegen richtig gut argumentieren, ich kann Situationen gut analysieren, kann auf einem Blatt Papier eine Gemeinde, da sage ich dir, weißt du, wenn du meinen Programmen, meinen Ideen folgst, dann wird diese Gemeinde von 50 auf 100, von 100 auf 1000 wachsen in kürzester Zeit. Super, komm her, ich brauche dich. Wenn ich dann diese Person in meinem Gemeinderat sitzen habe, wo die Diakone und Älteste zusammenhocken, und diese Person hat einen richtig miesen Charakter, voller Zorn, verbittert, Groll, selbstsüchtig, unsensibel, dann kann er die tollsten Programme aussprechen. Was aus seinem Mund kommt, ist nur Dreck. Unser Charakter ist so eine Art Kanal, wodurch unser Talent fließen muss. Und wenn dein Charakter Mist ist, wenn mein Charakter Mist ist, dann nutzt die schönste Predigt gar nichts. Dann nutzt auch das schönste Talent gar nichts, wenn unser Herz schwarz ist, wenn unser Herz fest wie Stein ist. Aber wenn du einen guten Charakter hast, dann werden auch die kleinen Talente, die du hast, die wird Gott gebrauchen und er wird Multiplikation senden. Paulus sagt es in 1. Korinther 13 ziemlich explizit, ihr kennt die Passage, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, also wenn ich auch redegewandt bin, beziehungsweise wenn ich sogar mit übernatürlichen Sprachen Gottes reden kann. Über das sogenannte Sprachengebet, Zungengebet reden wir heute nicht, aber es wird kommen. Aber ich habe keine Liebe. So bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Boom. Clear. Aber keine Musik, keine Wohltat. Er sagt weiter, und wenn ich prophetisch reden könnte und ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Liebe ist ein Wesenszug, eine Charaktereigenschaft. Das ist kein Talent. Viele sagen manchmal, Liebe ist die größte Geistesgabe von allen. Liebe ist keine Geistesgabe. Geistesgaben, dir wird das gegeben, dir wird Prophetie gegeben, dir wird die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben. Wenn wir sagen würden, dir wird die Liebe gegeben, aber dem anderen nicht, hätten wir ein großes Problem. Die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist in einem wohnt, wird er die ganze Palette der Früchte in einem zur Geltung bringen. Letzte Woche hat Dani über die Frucht des Heiligen Geistes gesprochen. Das heißt, ich brauche einen heiligen Charakter, dass, auch wenn es nur kleine Talente sind, die ich habe, dass die geheiligt werden durch diesen Kanal und dann das Ziel treffen. Ich möchte mit euch mal die einzelnen Aspekte durchgehen. Wir haben ja einige Stichwörter gehört. Und wir werden uns jetzt ab Vers 8 mal durchschlängeln. Was bedeutet, dass die Diakone ehrbar sein sollen, nicht doppelzüngig, nicht viel im Wein ergeben und so weiter. Wir fangen mal an, ehrbar. Ich glaube, dass einige Begriffe für uns auch erklärungsbedürftig sind. Was meint das eigentlich überhaupt? Vielleicht wird auch einiges nicht so neu für euch sein, dann herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr setzt es in der Praxis um. Ehrbar. Was bedeutet ehrbar zu sein? Ehrbar beschreibt eine geistliche und moralische Grundhaltung, die andere dazu inspiriert, Charaktereigenschaften, jetzt aufgepasst, der Achtung, Würde und des Respekts nachzuahmen. Das Gegenteil eines ehrbaren Menschen ist ein Lebensstil der Leichtsinnigkeit, der Oberflächlichkeit und der Gedankenlosigkeit. Bist du jemand, der oberflächlich Beziehungen führt? Wenn man sich dein Leben anschaut, dann denkt man, leichtfertig. Der denkt nicht weit, der denkt noch nicht mal an den nächsten Schritt. Sein Horizont, anstatt dass er so ist, ist er so. Und wenn er mit Menschen in Kontakt kommt, wo ist die Würde? Wo ist der Respekt? Oder bist du so läppisch, lässig die ganze Zeit? Ich hab nichts gegen einen lässigen Charakter. So manchmal habe ich das auch. Aber es braucht Zeiten, wo wir auch Würde, Ehre, wo das wichtig ist für einen Menschen. Dass er nicht die ganze Zeit einfach nur Witze reißen kann, immer der Klassenclown ist. So war ich früher in meiner Klasse. Wenn irgendein Mist war in der Klasse, wer war dabei? Ich. Wer hat wieder gequatscht? Waldemar. Okay, wir setzen dich um auf die ganz andere Seite der Klasse. Was habe ich dann gemacht? Ich habe trotzdem weiter mit dem über den ganzen Klassenraum gequatscht. Überhaupt kein Respekt vor der Lehrperson. War mir völlig wurscht. Ich karikiere ein wenig. Aber heute, wo Gott mich auch heiligt, merke ich, Dinge gehen mal auch nicht. Ich muss auch mal zurückstecken und muss sagen, Junge, hab mal Respekt. Bring deinen Mitmenschen Ehre, Würde und Achtung entgegen. Und lebe das aus, dass wenn Menschen dich sehen, werden sie inspiriert davon, einfach das Leben fahren zu lassen oder in dieser Achtung und in dieser Würde ihr Leben zu gestalten. In Philipper 4, Vers 8 benutzt Paulus noch einmal den Begriff und da sagt er, und noch etwas, Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und ehrbar, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Hier bekommen wir in diesem ganzen Blumenstrauß, kommt einmal der Begriff ehrbar vor, da bekommen wir eine Idee, wie dieser Begriff verwendet wird. Was das meint, dass wenn Menschen uns sehen, sind wir so unterwegs, dass wenn sie unseren Charakter sehen, dass sie uns loben für unser Wesen, für unsere Herzenshaltungen? Seid auf die Dinge bedacht, die allgemeine Zustimmung verdienen und nicht allgemeines Gelächter und allgemeine Verachtung. Also hier geht es darum, ein inspirierendes Vorbild der Ehre und der Würde zu sein und des Respekts. Gehen wir ins Nächste. Nicht doppelzüngig sein. Nicht doppelzüngig. Das Wort im Griechischen beschreibt wörtlich, ganz wörtlich, zweifach sprechend. Was ist Doppelzüngigkeit? Letztendlich jemand, der nicht meint, was er sagt und der nicht sagt, was er meint. Noch einmal. Doppelzüngig ist jemand, wer nicht meint, was er sagt und nicht sagt, was er meint. Es zeugt von einer fehlenden Aufrichtigkeit mit dem Gegenüber. Und fehlende Aufrichtigkeit zeugt wiederum von fehlender Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Das ist ein elementarer Punkt für das Diakonatenamt. Sowieso für uns Christen grundsätzlich. Wenn du etwas meinst, aber das, was anderes sagst und etwas nicht sagst, was du eigentlich meinst, dann ist das nicht einfach nur, naja, eine kleine Notlüge. Es geht, ach, du bist einfach nicht so ganz aufrichtig, sondern inwiefern spielt Wahrheit in deinem Leben eine Rolle? Ist Wahrheit ein wichtiger Aspekt in deinem Leben? Bist du, wenn du auftrittst, bist du eine glaubwürdige Person? Kann man dir Glauben schenken? Kann man dir vertrauen? Und wenn wir Personen sind, denen man nicht vertrauen kann, dann sind wir wahrlich ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis für Jesus Christus, der immer das gesagt hat, was er meint. Und das, was er meinte, auch gesagt hat. Das bedeutet nicht, dass wir die ganze Zeit immer nur mit Schwarz-Weiß unterwegs sein sollen. Ja, wir dürfen auch mal reflektieren und auch mal die Schattenseiten sehen oder die Schattierungen dazwischen. Also es meint entweder in verschiedenen Kontexten verschiedene Wahrheiten sprechen. Elisabeth, zu dir sage ich das. Und wenn ich über das gleiche Thema spreche mit meiner Frau, sage ich was anderes. Das ist Doppelzüngigkeit, oder? Doppelzüngigkeit ist auch, ich sage jemanden etwas, aber tue dann etwas ganz, ganz anderes. Aber lass mein Gegenüber im Glauben, dass ich so handle, wie ich es ihm gesagt habe. Aber ich tue letztendlich was ganz anderes. John Piper hat dazu gesagt, ich glaube, ich habe das auch auf der Folie, ein sehr schönes Zitat. Er beschreibt das sehr gut. Doppelzüngigkeit impliziert einen Mangel an Liebe für die Wahrheit, das hatten wir eben gerade, und die Angst vor menschlicher Ablehnung sowie allgemeiner Instabilität. Das geht ganz schön tief. Das ist ziemlich krass. Es geht hier nicht einfach, naja, weißt du, ich habe das halt nicht so gemeint und das ist nicht so schlimm. Doppelzüngigkeit offenbart eine ganze, ganze Menge eines menschlichen Herzens. Mangel an Liebe, Menschenfurcht. Und wenn ich Menschenfurcht habe, dann ist es ganz schwierig, als Diakon Gottesfurcht zu vermitteln. Und mündet letztendlich in allgemeiner Instabilität. Und wie kann man eine Person in einer Gemeinde mit einem Amt versehen, mit Verantwortung, Verantwortlichkeit versehen? Und eigentlich denke ich die ganze Zeit, wenn ich mit ihr spreche, hat sie das eigentlich so gesagt, wie sie es gesagt hat? Steht er eigentlich zu seinem Wort? Kann ich mich verlassen auf diese Person? Wenn ich mich auf diese Leute nicht verlassen kann, auf wen dann? Unaufrichtigkeit ist in der Bibel immer ein Zeichen für Gottlosigkeit. Im nächsten Vers können wir es lesen. Im Psalm 12, 2 bis 3. Betet der Psalmist, rette Herr, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Der Psalmist entdeckt, es gibt Leute, all um mich rum sind doppelzüngig. Und er beschreibt, dass die Frommen weg sind und die Treuen weg sind. Gottlosigkeit regiert. Wenn du Doppelzüngigkeit in deinem Leben entdeckst, das ist kein heiliger Charakter. Das ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Und Aufrichtigkeit ist ein Zeichen christlichen Dienens. Denn in 2. Korinther Kapitel 1 sagt Paulus, ist mein Ja, meine Zusage, ist mein Ja etwa ein Nein? Und mein Nein ein Ja? Gott ist treu. Was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Es ist irgendwie, wenn man sich das so durchliest, denkt man so, es ist der Rede wert, darüber eigentlich zu sprechen. Aber wenn wir die Liebe zur Wahrheit verlieren und wenn wir dazu neigen, Angst zu haben vor unseren Mitmenschen, vor ihren Meinungen, vor ihren Beurteilungen, dann kommen wir ganz schnell in eine Ecke und dann ist es tatsächlich relevant, darüber zu reden. Ist dein Ja eigentlich ein Ja? Ist dein Nein eigentlich ein Nein? Und das Wort eines Diakons sollte zu den stärksten Garantien innerhalb der Gemeinde gehören. Das Ja eines Diakon muss ein Ja sein und sein Nein ein Nein. Prüf dich. Hältst du deine Versprechen, die du anderen Menschen gibst? Hältst du dein Wort, wenn du es einem Freund oder auch einfach nur einem Bekannten sagst? Oder bist du jemand, der ganz viele Versprechen gibt und sich damit auch groß macht vor den Leuten? Ich kenne solche Leute und ihr vielleicht auch, die versprechen und versprechen und wollen den Moment, wo sie das sagen, den Ruhm einkassieren. Das alles möglichst hören. Ich mach das für dich. Ich bin für dich da. Ich werde das organisieren. Und in dem Augenblick, wo sie das sagen, hören es viele und applaudieren. Aber wenn sie von der Bildfläche verschwunden sind, dann waren sie nie wieder gesehen. Und es sind alles Worthülsen. Es ist alles leeres Gerede. Achte darauf, wenn du dein Wort gibst, ob du es auch hältst. Das, was du sagst, ist es auch das, was du meinst. Ist dein Ja ein Ja, ist dein Nein ein Nein. Sei konsequent, sei aufrichtig, wenn du mit deinem Nächsten sprichst. Egal, ob du Diakon bist oder nicht. Völlig wurscht. Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist sehr spannend. Nicht viel im Wein ergeben. Ist ein bisschen blöd, dass ich in Südbaden über so ein Thema sprechen muss. Im Norden Deutschland würde man sagen, jawohl. Die trinken Schnaps, genau. Aber Paulus sagt ja nichts über Schnaps. Okay, dann trinke ich Wodka. Im Süden ist das eine heikle Angelegenheit, ne? Mit dem Wein. Was sagst du? Nicht viel im Wein ergeben, ja. Aber ein wenig Wein ergeben darf man sein. Okay. Nicht viel im Wein ergeben. Wisst ihr, warum ist das für Paulus überhaupt wichtig? Wir haben jetzt schon ab und zu und auch letzte Woche über die Frucht des Geistes gesprochen. Und das ist eine ganze Palette an Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und da gibt es eine Frucht. Das ist die letzte in der Kette. Wie heißt die? Selbstbeherrschung. Das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes, wenn ich mich zügeln kann, wenn ich mich selber beherrschen kann, wenn ich meine Lust und meine Begierde im Zaum halten kann. Wenn ich das nicht kann, hat das nichts damit zu tun, dass du einfach die Freiheit genießt, denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Halleluja. Wir sind alle frei. Frei zu sündigen. Nee. Die wahre Freiheit eines Christenmenschen ist die, dass ich sagen kann, nein. Bis hierhin und nicht weiter. Da mache ich nicht mit. Leute, das ist Freiheit. Wer ungezwungen ist und ungebunden von den äußeren Einflüssen, von den Widerständen und sagen kann, ich habe einen Herrn im Himmel und ich kann zu dir sagen, nein, ja, da mache ich nicht mit. Das ist Charakterstärke. Und diejenigen, die in ihrer Clique sind und noch nicht mal bei solchen Dingen einfach nein sagen können, sorry, das sind Pfeifen. Ich habe mit meinen Klassenkameraden immer wieder auch persönliche Gespräche geführt über meine Bezeugung. Herr Waldmann, warum besäufst du dich eigentlich nicht? Warum machst du dies nicht? Warum machst du das nicht? Und dann habe ich mal denen ein bisschen erzählt, was wahre Freiheit ist. Die wenigsten haben mich ausgelacht. Die meisten haben gesagt, Waldemar, so stark wäre ich auch gern. Aber wenn sie in ihren Klicken sind, doppelzüngig, zwei Gesichter, da schwimme ich mit. Je doller, desto besser. Das ist wahre Freiheit. Das ist absolute Versklavung, ist das. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, dass wir diesen Text, wenn wir einfach nur sagen, okay, wenn wir jetzt Diakonwahlen haben, trinkt er viel Wein, schauen wir mal, welchen Wein er im Keller hat. Und wenn er zu viel hat, nehme ich ihm was ab. Dass wir da nicht stehen bleiben sollten. Ich glaube, dass wir da zu kurz greifen. Ja, Paulus spricht über Wein, denn es war ein Problem in seiner Zeit. In Russland würdest du vielleicht nicht über Wein sprechen. Ich glaube, es geht um Freiheit von jeglichen Substanzen, die bei zu leichtfertiger Einnahme schädlich für uns sind. Noch einmal, Freiheit von jeglichen Substanzen, die bei zu leichtfertiger Einnahme schädlich sind. Genussmittel haben immer das Potenzial, zu Suchtmitteln zu werden. Sagt mal so, was ist etwas, was ihr so richtig genießt? Oder was eure Nachbarn genießen, nicht ihr? Kaffee, Käse? Wie? Kaffeeduft, alles mit K? Schokolade, ja? Tee, Fernsehen kann man genießen, ja? Schwarzwälder Kirschtorte. Es musste irgendwas, musste kommen. Essen, trinken, eine Gabe Gottes. Aber alles kann zum Suchtmittel werden. Koffein, Nikotin, Sex, Sudoku. Also diese Kette. Essen, Trinken, Koffein, Nikotin, Sex, Sudoku. Ja, es ist... Was? Medikamente? Lasst mich kurz ein... Ihr seid echt gut drauf. So heiß hier. Es gibt einen Aspekt. Und da brauchen wir gerade noch ein bisschen Ernsthaftigkeit. Es gibt einen Aspekt, der mir wichtig ist in dieser Aufzählung. Es ist immer gefährlich, nur einen Punkt sich herauszupicken und zu sagen, daran entscheidet sich ein Christenleben. Wenn jemand das tut, dann kann er kein Christ sein. Wir sind alle auf dem Weg, du hast vielleicht irgendwie Mängel in deinem Bereich. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir uns einzelne Dinge rauspicken. Paulus hat das exemplarisch gemacht mit dem Wein. Ich denke, wir können es weiter fassen, Genussmittel nicht zu Suchtmitteln werden zu lassen. Und in dem Bereich möchte ich über Nikotin sprechen. Paulus sagt in 1. Korinther 6, das können wir gemeinsam lesen, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist das Prinzip, was wir eben gerade auch gehört haben von der Freiheit im Heiligen Geist. Und ich beobachte das nicht nur hier, aber auch in unserer Gemeinde. Viele auch kämpfen mit dem Rauchen. Und viele rauchen wegen des Genusses. Viele mögen auch den Rauchgeruch. Als Kind habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, oh, ich rieche gerne Zigaretten. Meine Mutter hatte schon voll Angst. Das wird ein Quarzer, das wird ein Qualmer. Heute, ich weiß, früher wusste man nicht um die Auswirkungen der Zigaretten. Deswegen werdet ihr, wenn ihr Bilder oder auch mal Abhandlungen von alten großen Gottesmännern lest, wie ein Spurgeon, mein guter Freund, werdet ihr sehen, dass die Pfeife immer dabei war. In der reformierten Tradition ist Rauchen auch etwas, was auch dazugehört. Es ist Genuss. Es ist Genuss, was uns Gott gegeben hat und was wir verwenden dürfen. So weit, so gut. Das mag früher so gewesen sein. Heute wissen wir um die zerstörerische Kraft und die tödliche Wirkung von Nikotin. Unser Staat schreibt auf die Packungen, wenn du das tust, dann kannst du sterben. Unser Staat schreibt, wenn du das tust, dann belästigst du nicht nur deine eigene Lunge, sondern du belästigst sogar deine Mitmenschen. Wir gehen so weit in unserer Gesellschaft, und ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist, dass in öffentlichen Gebäuden auf einmal nicht mehr geraucht werden darf. Sondern man muss Respekt haben, dass man die Leute mit dem Todesgeruch nicht volldampft. Auf den Verpackungen steht, dass es eine Todesgefahr gibt und dass es auch eine Suchtgefahr gibt. Ich finde es, und das sage ich mit allem Ernst, ich finde es seltsam. Ich finde es seltsam für einen Christen, der weiß, dass er das Leben von seinem Schöpfer geschenkt bekommen hat, indem er die Zigaretten nimmt und im Prinzip damit symbolisiert, das Leben spielt keine Rolle. Ich überziehe bewusst. Natürlich lebt ihr gern, wenn ihr rauchen solltet. Vielleicht rauchen auch einige heimlich. Ich war schon in Gemeinden, da war Rauchen überhaupt kein Thema. Christen rauchen nicht. Man hat darüber nicht gesprochen. Aber alle haben es heimlich zu Hause getan. Heuchelei. Hey, dann lass uns lieber ehrlich sein, ja? Ich habe ein Problem damit. Gut, lass uns miteinander reden. Es geht nicht darum, einen Bereich rauszupicken und dich in die Ecke zu stellen. So, und jetzt musst du bis 10 zählen und dann darfst du wieder rauskommen. Darum geht es nicht. Aber zu erkennen, dass wir ein Leben bekommen haben, wofür wir Verantwortung bekommen haben. Und dass wir Mittel zu uns nehmen, wo uns sogar die Welt sagt, das ist tödlich für deinen Körper. Das ist schädlich für deinen Körper. Ist ein komisches Signal, wenn Christen dann genau in die andere Richtung gehen. Es ist für mich seltsam, wenn Christen das Vaterunser beten und sagen, Herr, führe uns nicht in die Versuchung. Und genau wissen, diese Zigaretten haben das Potenzial, mich süchtig zu machen. Dein Gebet ist dahin. Herr, führe mich nicht in Versuchung, aber ich gehe jetzt mit großen Schritten drauf zu. Ich glaube, dass das Rauchen einen Aspekt in sich trägt, der Selbstzerstörung und auch etwas Suizidales an sich hat. Etwas Lebensverneinendes. Vielleicht bist du anderer Meinung, einige schütteln den Kopf. Ich bitte dich, prüf das anhand der Heiligen Schrift, ob dieses Genussmittel etwas ist, was für wiedergeborene Christen dazugehört. Ob wir damit die richtigen Signale nach außen senden, ob das ein Wesenszug der Heiligkeit ist. Ich glaube nicht, dass Rauchen die schlimmste Sünde ist. Ich glaube aber auch, man kann Christ sein und rauchen. Aber es ist ein Bereich, über den wir nachdenken müssen. Und wenn du versuchst aufzuhören und merkst, wie schwer es ist, dann gilt 1. Korinther 6. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Prüf dein Herz. Aber die wichtigste Botschaft ist, Christus befreit uns. Christus befreit uns. Und wir reden über diese Punkte nicht, wie ich es eben gerade gesagt habe, um jemanden irgendwie in Verlegenheit zu bringen, sondern zu sagen, für dich ist auch in diesem Bereich Heilung möglich. Der Heilige Geist möchte uns von diesen Dingen befreien und wir sind dazu da, nicht einfach den Finger in die Wunde zu legen, noch eine Packung Salz reinzubringen, sondern komm, lass uns die Wunde reinigen, lass uns gemeinsam ringen, lass uns gemeinsam kämpfen als Geschwister und sehen, dass der Sieg Jesu Christi Einzug hält. Und wenn du anderer Meinung bist, dann komm bitte auf mich zu. Ich möchte hören, was deine Meinung ist, wie deine Situation ist und ich möchte lernen von dir und möchte mit dir darüber sprechen. Wir gehen zum nächsten Punkt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber gut. Nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Hier geht es um einen Wesenszug, den Christen, aber insbesondere auch Diakone sich aneignen sollen. Ich beschreibe es mit einer Genügsamkeit in der Einfachheit. Genügsamkeit in der Einfachheit. Brauchst du den Prunk, brauchst du den ganzen Luxus oder kannst du auch mal sagen, das ist nicht das, was mich ausmacht. Ich bin zufrieden. Und ich bin nicht zufrieden, weil ich viel raffe, sondern ich bin zufrieden in Gott. Luxus ist nichts Falsches, ja. Ich habe auch einen Ehering, das ist auch ein Luxus. Aber es ist nicht das, was mich ausmacht. Ich kann ihn weglegen und ich bin trotzdem zufrieden, weil ich verbunden bin mit Gott. Und ich liebe meine ganze Technik, Handy, Tablet, Laptop. Kann ich das abgeben und sagen, ich bin zufrieden in Gott allein? Ich finde meine Befriedigung der tiefsten Bedürfnisse finde ich in Gott allein. Ich mache den mal wieder ran. Nicht nach schändlichem Gewinn nachgehen. Diakone sind fürsorglich und hilfsbereit. Sie kümmern sich um Menschen in Not. Sie leisten Hilfe. Sie verschwenden Liebe, aber nicht zum eigenen Gewinn. Dass ich mir die Mitglieder in der Gemeinde sozusagen, ja, sie sind meine Mitarbeiter, die vielleicht mir auch unterstehen, ja, aber sie sind nicht dazu da, um mein kleines Königreich des Diakons aufzubauen. Dazu sind sie nicht da. Wir hatten es ganz zu Anfang. Es geht darum, den Menschen zu dienen. Es geht um eine Bereitschaft zu geben, ohne wiederzubekommen. Das ist für mich ist das eine Herausforderung. Mit Menschen Zeit zu verbringen, wo ich das Gefühl habe, die werden mir nichts wiedergeben. Ich investiere dort hinein und ich sehe aus menschlicher Sicht nicht, dass ich für mein persönliches Leben da einen Gewinn rausziehen kann. Und trotzdem, um des Menschen willen, um seiner Würde und weil er ein Geschöpf Gottes ist, weil er ein Ebenbild Gottes geschaffen wurde, verbringe ich Zeit und investiere. Hier geht es um den Umgang mit Ressourcen, sowohl Zeit als auch Geld. Bin ich großzügig mit meinem Geld und mit meiner Zeit oder bin ich eher geizig mit meinem Geld und mit meiner Zeit? Ich werde euch nicht fragen, was ihr verdient und wie viel ihr dem Herrn gebt. Das soll jeder vor sich selber prüfen, aber man merkt auch, ob jemand ein freies Herz hat oder nicht. Sind deine Gespräche bestimmt von deinem Reichtum, also von dem, was du hast, was du besitzt, von deinem Geschäft? Oder sprichst du, wenn du mit anderen in Kontakt stehst, von dem Reichtum Jesu Christi? Das sind zwei verschiedene Königreiche. Auch unser Besitz und unser Geschäft hat alles seine Zeit. Aber was erfüllt dein Herz? Mit Menschen über das Geschäft zu reden oder über den Reichtum in Jesus? Zu der Weisheit eines Diakons gehört in diesem Zusammenhang das. Next. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Falschheit und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Das ist eine Weisheit eines Diakons, eines Christen. Dass man mit dem, was man hat, dankbar ist. Man muss nicht sagen, ich muss jetzt arm werden, ich muss alles verkaufen und letztendlich selber ein Bedürftiger werden, anstatt anderen zu helfen. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber in einer Balance zu bleiben, wo man dankbar ist und genügsam und sagen kann, Gott, ich habe dich nicht vergessen. Den nächsten Punkt. Wir werden heute nicht alle, keine Angst, machen. Wir werden noch zwei Aspekte uns anschauen. Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das ist ein ziemlich voller Satz, viele Wörter in diesem Satzteil. Diakone sind, und wenn du überlegst, Diakon zu werden, dann mach dir bewusst, Diakone sind immer wieder mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Immer. Auch wenn wir die Heiligen hier sind. gibt es manchmal Probleme, manchmal Schwierigkeiten. Und damit sind die Verantwortlichen der Gemeinde oftmals konfrontiert. Und das macht auch den Dienst manchmal schwer. Und weil das so ist, ist es wichtig, dass Diakone gegründet sind, verwurzelt sind in den biblischen Grundwahrheiten. Dass sie keine Anfänger im Glauben sind. Es ist gut, dass du mit dem Glauben angefangen hast. Geh weiter. Aber dass diejenigen, die in Verantwortung gehen, wirklich gegründet sind, dass sie Kenntnis haben. Es ist notwendig. Denn die Botschaft Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott und alles, was damit zu tun hat, die Grundwahrheiten, die müssen immer wieder artikuliert werden, denn wir Menschen sind leider sehr, sehr vergessliche Geschöpfe. Und manchmal kannst du mich 2 Tage fragen nach einer Predigt, was hast du gepredigt? Schon vergessen, ich muss wieder reingucken. Wir müssen die Wahrheit Gottes immer wieder an den Mann bringen. Und wenn wir aber nicht in der Lage sind, wenn ich als Diakon nicht in der Lage bin, die Grundwahrheiten Gottes an meinen Nächsten zu transportieren, dann wird mein Dienst selten Menschen auf Jesus hinweisen. Sondern ich werde versuchen, mit menschlichen Möglichkeiten, mit so einem begrenzten Horizont, den gleichen Horizont, den übrigens der Hilfesuchende auch hat, dann sage ich, du hast so einen kurzen Horizont, ich nehme dich mal in den Arm, wir gucken gemeinsam in den kleinen Horizont. Wichtig ist, dass Diakone die Wahrheiten Gottes intus haben und dass sie ihren Blick emporheben können und sagen, ich kenne Gott, ich kenne sein Wort, ich kenne seine Weisheiten und seine Wahrheiten und Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dir fehlt das Licht. Ich bringe dir dieses Licht, das ist mein Dienst an dir. Und wir gehen zusammen. Ich weiß nicht alles, aber ich habe dieses Licht. Ich habe dieses Licht, was uns den Weg weist und führt und Schritt für Schritt werden wir gemeinsam den Weg gehen. Du wirst nicht alleine bleiben. Ich helfe dir. Aber dafür muss ich gegründet sein in Gottes Wort. Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, das ist die eine Seite, die andere Seite ist nicht einfach nur Wissen, sondern die Wahrheiten auch selber erfahren haben, dass ich Zeuge bin, dass Menschen an meinem Leben sehen, das, was du predigst, das erlebst du auch. Du erzählst nicht von Befreiung, aber bist selber der Gebundenste von uns allen. Sondern du redest von der Liebe Gottes, die du selber in deinem Leben erfahren hast, wie sie praktisch wurde. Ich sehe an dir Vertrauen auf Jesus. Ich sehe in deinem Leben, dass es von Buße geprägt ist, von Umkehr. Ich sehe an deinem Leben, dass du Glauben hast. Das wird sichtbar bei dir. Das meint es im Prinzip, wenn es heißt, dass wir das Geheimnis des Glaubens, also die Wahrheiten, was Gott uns gezeigt hat, dass es in einem guten Gewissen, mit einem reinen Gewissen bewahrt wird, dass unser Verhalten mit unserer inneren Haltung übereinstimmt. Wenn ich das alles intus habe, aber das nicht lebe, dann sollte ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber wenn ich ein reines Gewissen habe, dann kann ich das, was Gott mir zeigt, mit seiner Hilfe Stück für Stück auch schaffen zu leben. Das Gewissen leidet, wenn wir uns in einer Spannung zwischen Einstellung und Verhalten befinden. Ein beflecktes Gewissen schwächt unseren Glauben, aber ein reines Gewissen stärkt unseren Glauben. Okay, ich werde hier mal einen Cut machen. Ihr merkt, wir sind noch nicht durch. Wir werden uns das nächste Mal, wenn ich über das Thema spreche, mit den Aspekten beschäftigen, was es bedeutet, dass man erprobt sein soll, dass man untadelig sein soll. Dann werden wir uns über die Frage der Frau in diesem Text unterhalten. Eine sehr spannende Passage für unsere Damen und ein wesentlicher Aspekt, die Kindererziehung, die Eheführung, inwiefern unser eigenes Heim auch ein Kriterium ist, um als Vorbild in der Gemeinde zu dienen. Ich hoffe, dass auch wenn ihr nicht alle Diakone werden könnt im Oktober, dass ihr merkt, welche Luft dieser Text atmet. dass es etwas zutiefst mit uns zu tun hat, mit jedem von uns. Wir sind alle berufen zu dienen. Wir sind alle berufen, Diakone in der Gemeinde zu sein. Und dass wir unser Leben prüfen. Und einiges war für dich vielleicht klar, war vielleicht gar kein Problem. Einiges war vielleicht schwer zu hören. Und das ist okay. Für mich sind alle die Passagen auch nicht alle einfach zu hören. Und wenn du an einem Punkt hängst und sagst, da habe ich Not. Wir sind hier nicht einfach um zu reden, sondern um zu beten und zu sehen, dass Gott in unserem Leben auch was verändert und tut. Schäm dich nicht, sondern komm und sag, ich bin doppelzüngig. Bitte, bete für mich. Ich habe Probleme mit Süchten. Bitte, bete für mich. Ich bin immer läppisch und flapsig und habe keinen Respekt in meinem Leben. Bitte, betet für mich. Lasst uns diese Texte dazu lesen, dass wir angespornt werden, Jesus ähnlicher zu werden und nicht zu zeigen, du hast das noch nicht, du hast das noch nicht und du hast das noch nicht, aber ich habe das. Dazu ist das nicht da. Lasst uns anspornen zum Gutes tun. Amen.